hat mich total mitgenommen, hat mich nicht mehr losgelassen. Das war eine Revolution in meinem Leben, als ich diesen Film gesehen habe. Und er hat bei mir so viel ausgelöst. Die Frage, war ich ein guter Mensch, die kann ich mal getrost vorweg beantworten. Nein, die Bibel sagt ganz klar, nur einer ist gut und das ist Gott. Ich bin kein guter Mensch. Aber eine Frage hat sich mir total aufgebrannt. Was macht mein Leben eigentlich wertvoll? Warum ist es eventuell so wertvoll, dass andere für mich sterben und es macht irgendwo bei Gott einen Sinn? Und dann habe ich mein Leben reflektiert und dann habe ich einen Blick in den Spiegel gewagt. Mal mitgebracht. Ich das alles hinkriege hier. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe mal mein Leben Revue passieren lassen. Da war ich schon 10 Jahre Pastor. Die Gemeinde wuchs. Ich habe gearbeitet wie ein Bescheuerter, locker mal 80 Stunden und mehr in der Woche. Wir haben 4 Kinder bekommen, die hat meine Frau großgezogen. Ich hatte Gemeinde als Priorität, dann gar nichts. Dann kam meine Frau, dann kamen meine Kinder. Alle klatschten Beifall, was bist du doch für ein toller Hecht. Aber dann habe ich in den Spiegel geschaut und festgestellt, Gott hat nicht Beifall geklatscht. Und das hat mir sehr weh getan. Ich habe mit meiner lauten Stimme meine Kinder verängstigt, dass mein ältester Sohn mehrere Jahre psychisch krank geworden ist. Der konnte das nicht unterscheiden. Da steht der geliebte Papa auf der Kanzel und er erzählt von Gott. Und zu Hause kommt er morgens mufflig und polternd die Treppe runter. Und die Mama wird erstmal angemotzt, weil die Socken nicht gefunden wurden. Und dann hat er gedacht, also Gott, Papa, kann ja nicht falsch liegen, also muss ich falsch liegen. Er ist ja psychisch krank geworden, haben wir aber erst Jahre später erfahren. Mein Blick in den Spiegel fiel nicht gut aus und ich musste mein ganzes Leben umstellen und davon möchte ich euch heute Morgen berichten, was das bedeutet. Und ich hoffe, ich muss jetzt hier mal umgehen, ich will euch auch mal einen Blick in den Spiegel ermöglichen. Was macht euer Leben denn so wertvoll, so einzigartig? Was wird man ein anderer auf eurem Grabstein schreiben? Was ist das Besondere? Wozu hat Gott euch ausgestattet mit Gaben und Fähigkeiten, sodass ihr nicht vergleichbar seid? Ihr müsst euch doch unterscheiden von einer Schmeißfliege. Die kommt an die Küchenscheibe und dann kommt jemand mit der Fliegenpatsche und zack ist die Fliege weg und kein Mensch denkt mehr an die Fliege. Was ist der Unterschied? Wozu hat Gott uns auf diese Welt, in diese Welt gebracht? Was sollen wir bewegen für Gott? Was soll am Ende einmal herauskommen und macht, dass unser Leben diese Welt geprägt hat und verändert hat? Also darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und unter dem Thema, was macht mein Leben wertvoll? Und bevor ich euch meine Gedanken weitergeben, beziehungsweise meine Erfahrungen von vor 25 Jahren, kann man sagen, möchte ich dennoch euch zeigen, was die Welt denn so, die Menschen ohne Gott, was die denn so für wertvoll halten. Wenn man in die Medien schaut oder die Werbung anschaut, dann wird uns ja ein bestimmtes Bild von Wertigkeit beschrieben. Also selten mal eine Werbung, die sagt, das Wichtigste im Leben sind Beziehungen. Sondern es sind fast immer merkwürdige Sachen, zum Beispiel mein Haus, mein Auto, mein Beruf. Also ein Haus zu bauen ist super, gar keine Frage. Ich wollte nie eins haben, weil ich handwerklich nicht begabt bin, aber ist schön. Aber ich kann 7 Bäder in einem Haus haben und 24 Zimmer. Es macht mein Leben nicht wertvoll. Menschen werden nicht sagen, du bist ein wertvoller Mensch, weil du dir ein großes Haus gebaut hast. Worin liegt also der Wert? Vielleicht im Besitz eines Autos. Als ich 18 war, so lange Haare, wirklich, so lange Haare, Lockenkopf, und habe ich mir eine Ente gekauft. Kein Auto, aber immerhin, schon mal nah dran. Ne? Eine Ente gekauft, da bin ich stolz um den Block rumgefahren. Da sollte jeder sehen, der Hilmar, der hat nicht nur lange Haare, jetzt hat er auch noch sein Traum-Kultauto, die Ente. Und ich habe gedacht, das würde mich wertvoll machen. Aber Pustekuchen. Ihr kennt hier im ganzen Gebiet um Lübeck keinen einzigen Friedhof, auf dem auch nur ein Grabstein steht. Zum Beispiel, hier liegt Anton Meyer, er fuhr immer dicke Audis. Gibt keinen einzigen Grabstein. Obwohl das im Leben von Männern oft so wichtig sein kann, ein gutes Auto zu haben, aber am Ende zählt das nicht. Es macht nicht mein Werk aus. Vielleicht ist es mein Beruf. Klar, ein Beruf ist wichtig, um Geld zu verdienen und auch für Gott etwas zu verdienen, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Aber meine Frau hat in 36 Ehejahren noch nicht einmal zu mir gesagt, Schatz, ich finde dich wertvoll, weil du Pastor bist. Also auch mein Beruf, selbst wenn es ein geistlicher Beruf ist, macht meinen Wert nicht aus. Was ist es dann? Ich habe noch drei weitere Möglichkeiten. Mein Hobby, mein Sport, mein Outfit. Hobby, ich bin Hobbyangler, wenn ich mal dazu Zeit habe. Ich lese auch gerne und ich bin Hobbykoch. Alles schön und gut. Aber auch das wird nicht meinen Wert ausmachen. Ich habe einen Mann beerdigt. Er ist recht früh an Krebs gestorben. Ich glaube 56 oder 54. Und dann habe ich seine Witwe gefragt, was war denn das Außergewöhnliche, das Originale an deinem Mann? Was hat denn aus allem hervorgestochen? Sagt sie, er liebte seine Kaninchen über alles. Er war Kaninchenzüchter. Er hatte so eine englische Rasse, solche Brummer mit Ohren bis zum Abwinken. Die konnten da links und rechts aus dem Käfig raus. Da wurden die drauf gezüchtet. Er hatte bis zu 200 Stück. Und seine Witwe sagt mir im Beisein der Töchter, die schon um die 20 waren, er liebte seine Kaninchen über alles. Ich finde es ein bisschen wenig. Am Ende des Lebens. Er hat nicht gesagt, ich liebe meine Familie. Er hat mich über alles geliebt oder die Kinder über alles geliebt. Nein, er liebte seine Kaninchen über alles. Aber das Hobby kann es auch nicht sein. Vielleicht ist es der Sport. Wir haben jetzt ja wieder Winterolympiade. Deutschland führt im Medaillenspiegel der Nationen. Toll. Jetzt hängt bei irgendeinem Sportler gedopt oder nicht gedopt, also das ist mir schon, da schaue ich schon gar nicht mehr hin, da hängt irgendwann die Goldmedaille jetzt an der Wand. Unsere Eishockeyspieler haben ja heute Silber gewonnen, ganz knapp verloren. So, jetzt hängt da die Goldmedaille an der Wand. Und dann? Wenn Sie Glück haben, verdienen Sie noch ein bisschen Geld damit. Und dann? Was wird in den nächsten Jahrzehnten geschehen? Was macht Ihren Wert aus? Ja, irgendwann wird einer sagen können, vor 30 Jahren hat Paul bei den Olympischen Sommerspielen von 87 Speerwerfern gerade die beste Tageshöchstform gehabt und hat den Speer am weitesten geworfen und deswegen hat er die Goldmedaille bekommen. Das war es aber auch. Aber was ist das, was mich so wertvoll macht, und das hat mich, wie gesagt, bei dem Film immer wieder beeindruckt, die laufen da los und holen den aus dem Kampfgebiet raus und fragen sich, warum müssen wir unser Leben riskieren, und viele sind gestorben, um einen herauszuholen. Das hätte ja auch ein Hausdespot werden können, ein menschliches, kleines Arschloch, mit dem man nicht mal zusammen gerne Pizza essen geht. Der hätte doch unmöglich werden können. Und für den müssen andere sterben, die wollten auch zu Hause, nach Hause zur Mama oder zu ihrer Frau oder zu ihren Kindern. Das hat mich sehr bewegt. Und bei mir blätterte alles ab, weil alles, was ich bisher an Werten hatte für mich, die waren zwar fromm, aber die waren nicht richtig. Und niemand hat mir gesagt, dass ich schief gelaufen gelegen habe und dass ich falsche Prioritäten in meinem Leben gesetzt habe. Vielleicht ist doch das Outfit, wir ändern ja gerne mal unser Outfit, wenn wir irgendwie eine Krise haben, und da möchten wir gerne ein bisschen uns schminken, also ich nicht, aber Frauen machen das gerne, neue Frisur, neue Kleidung und dann irgendwie was vorgeben. Aber du kannst die besten und teuersten Kleider der Welt tragen. Sie machen nicht deinen Wert aus. Niemand wird dir sagen, ich finde dich so wertvoll, weil du nur Markenartikel trägst, zum Beispiel. Das gibt's nicht. Also müssen wir alle einen anderen Wert haben. Und ich möchte euch erzählen, was Gott mir damals aufs Heftigste klargemacht hat, was wirklich wichtig ist im Leben. Und bevor ich diese vier Dinge nenne, möchte ich euch einen Vers aus dem Propheten Jesaja lesen. Da sagt Gott, er sagt es zunächst seinem Volk Israel, er sagt es aber auch allen Menschen. In meinen Augen bist du wertgeachtet und wunderbar und ich habe dich lieb. Also Gottes Blick auf dich heißt, du bist wertgeachtet. Du bist wunderbar, egal wie du aussiehst, egal wie, ob schlau oder weniger schlau, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, ob Hartz-IV-Empfänger oder Bundespräsident, in meinen Augen bist du wertgeachtet. Ja, sogar ich habe dich lieb. Also ich sage das ganz bewusst immer wieder, diesen Vers. Die Tatsache, dass du heute hier sitzt, dass du hier heute auf diesem Stuhl sitzt, ist ein Beweis dafür, dass Gott der Anfang und Ende ist, der dich gewollt hat und der auch dein Lebensende festgesetzt hat. Dieser Gott will, dass du heute hier auf diesem Stuhl sitzt. Du hast die Kraft dazu, du hast die Nacht überstanden, du bist nicht heute Nacht mit einem Herzinfarkt gestorben. Du bist, hast so viel Kraft, um heute hierher zu kommen. Das ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt, weil Gott dich lieb hat und weil er mit uns kontakten will, weil er uns etwas zu sagen hat, weil er uns etwas über unseren Wert mitteilen möchte. Am nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag wird Matthias was anderes mitteilen. Aber heute geht es um unseren Wert. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Und übrigens auch ganz uninteressant oder zweitrangig ist es, wie wir entstanden sind. Ganz viele Menschen haben ein Riesenproblem damit, dass sie nicht Wunschkinder sind. Die meisten von euch sind keine Wunschkinder. Die meisten sind entstanden durch einen elterlichen Betriebsunfall, nicht geplant. Millionen auf dieser Welt entstehen durch Vergewaltigung, durch Missbrauch. Unglaublich, was da abgelaufen ist. Meine Elterngeneration hat noch die Massenvergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg erlebt. Daraus sind wieder Zehntausende von Kindern entstanden, die alle mit ihrer Identität zu kämpfen hatten. Aber lass dir sagen, ganz gleich, Gott will, dass du da bist. Gott hat dich lieb. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Das ist eine fantastische Botschaft. Die kannst du nur von dem lebendigen Gott bekommen. So, und jetzt vier Dinge, die mein Leben entscheidend geprägt haben. Geradezu eine Revolution. Das ist das eine, meine Freiheit, meine Liebe, meine Worte, mein Glaube. Dazu jetzt ein paar Gedanken. Das erste ist meine Freiheit. Ja, man kann an Gott glauben. Das habe ich gemacht seit meinem 12. Lebensjahr. Man glaubt, dass Gott existiert. Man akzeptiert die Aussagen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Man betet das Vaterunser, man gehört einer Kirche an und kann doch keine Freiheit haben. Nicht freigesetzt sein, um sein Leben in einer Weise auszurichten, dass es wirklich auf Gott ausgerichtet ist. Gott spielt irgendwo eine Rolle. Aber Gott will keine Rolle spielen in unserem Leben. Gott will der Regisseur sein. Gott will der Chef sein. Gott will vorgeben. Gott will ordnen. Gott will uns lenken. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Die meisten Christen, auch in Deutschland, haben keine Freiheit, weil sie nicht verstanden haben, dass Jesus für 100% meiner Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er hat alles beiseite gelegt, beiseite geräumt, was uns von dem Vater im Himmel trennen kann. Ist das nicht fantastisch? 100%. Das steht so in der Bibel, könnt ihr nachlesen im Kolosserbrief. Er hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Vor 2000 Jahren, Gott ist ja ohne Anfang und Ende, da ist mein Schuldschein mit 100% meiner Schuld, also alles, was ich jemals getan habe und alles, was ich bis ans letzten Stündlein meines Lebens tun werde, auch Dinge, die nicht dem Wunsch und Willen Gottes entsprechen, hat Jesus bezahlt durch seinen Tod am Kreuz, aus Liebe zu dir. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Okay, das finde ich total super, das nehme ich für mich an. Oder ich lehne das ab für mich. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Ich trage selber die Verantwortung für das, was ich tue in meinem Leben und werde dafür auch selber dann die Strafe akzeptieren. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, du brauchst nicht in ein Gericht. Ich befreie dich. Ich habe alles getan, was man tun kann, damit der Weg zu Gott im Himmel frei ist. Wir können nur noch sagen, danke Herr. Das wollen wir annehmen. Und dann bekommen wir eine Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben. Mal gucken, nein. dass wir Kinder Gottes sind und bleiben. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Eine sehr liebe Frau aus meiner ersten Gemeinde, die bricht sich mit 80 Jahren etwa den Oberschenkel. Und ich soll ins Krankenhaus kommen. Da sagt sie mir: Hilmar, ich muss dir erzählen, was mir passiert ist. Ich mache jeden Morgen eine halbe Stunde stille Zeit im Bett, bevor ich aufstehe. Aber heute wollte noch mein Sohn aus dem Hessischen kommen, habe ich gedacht, ich decke schon mal den Tisch und saug mal durch und dann mache ich in Ruhe meine stille Zeit. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir den Oberschenkel gebrochen. Ich sage: Boah, saug, das ist aber doll. Du hast deine stille Zeit für ein paar Minuten verschoben und dann kommt der Herr Jesus und knack, bricht er dir den Oberschenkel. Das hast du mir gerade erzählt. So schnell kippt unser ganzes Bild von Gott um. Er hat uns befreit, er ist unser Retter, Erlöser, er hat alle unsere Schuld vergeben. Er hat uns zu seinem Kind erklärt, er hat gesagt, ich liebe dich, du bist wertgeachtet. Und dann mache ich in meinen Augen einen Fehler und dann kippt das alles um und alles ist Makulatur und Schnee von gestern. Wir fangen wieder bei Null an. Vergesst es, ihr Lieben. Lasst euch eine Freiheit schenken, dass ihr wisst, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und wenn ich dich frage, bist du ein Kind Gottes und du sagst, ich hoffe doch, dann bist du es wahrscheinlich noch nicht. Wenn du mir sagst, wenn ich bis zum Ende treu bleibe, dann bist du es wahrscheinlich auch noch nicht. Wenn du dir in deinen Gedanken sagst, ich möchte ja gerne Klarheit haben, das ist okay, dann kommst du bitte nachher hier zu mir. Ich werde euch hier für euch bereitstehen und dann werde ich für dich im Namen des auferstandenen Herrn, der für dich am Kreuz gestorben ist, beten, dass du ab heute diese Gewissheit bekommst, dass du ein Kind Gottes bist und bleibst, dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Nur das setzt dich frei für ein Leben für Gott. Nichts anderes. Wenn das fehlt, dann stimmt Entscheidendes. Ich habe eine Karte mitgebracht, eine sogenannte Hingabekarte, die ist für Menschen gedacht, die schon Christen sind, die können hier eintragen: Ja, ich möchte ab heute annehmen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte das glauben können, ich möchte Gewissheit meines Glaubens haben. Und dann unterschreibst du das, schreibst das Datum drauf und legst diese Karte in deine Bibel, wenn du denn eine hast. Und dann guckst du mal in 4, 8, 12 Wochen nach, wie Gott auf dieses Gebet geantwortet hat. Gebete müssen überprüfbar sein. Ich lade euch herzlich ein. Wenn du Unklarheiten hast in der Frage, bist du ein Kind Gottes und wirst du es auch bleiben, dann lass für dich beten. Lebe nicht weiter in dieser Ungewissheit, in diesem ständigen Zweifeln. Es kostet viel Energie und es kommt nichts dabei heraus. So, und das zweite ist meine Liebe. Gibt es einen schönen Spruch hier im Buch der Sprüche: Besser ein einfaches Sauerkrautgericht mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Also mein Ding wäre jetzt ein gemästeter Ochse mit Liebe. Das wäre so das Optimale für mich. Ja. Also wer isst schon gerne mit irgendeinem unangenehmen Zeitgenossen auch nur eine Pizza beim Italiener? Also entweder bestimmt Wertschätzung und Liebe unsere Begegnungen und dann kommen gute Dinge zustande und dann gehe ich gerne mit jemand essen oder unterhalte mich jemanden und trinke mit ihm eine Tasse Kaffee oder eine Flasche Bier, weil er ein liebenswerter Mensch ist. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, ich war jetzt nicht der große, schlimme Finger, aber meine Kinder sind aufgewachsen auf Kosten meines Arbeitswahns für das Reich Gottes. Meine Kinder mussten die Zeche dafür zahlen. Meine Frau, die ich 10 Jahre lang, jeden Morgen, und ich glaube, es war nicht ein Tag, der da gefehlt hat, angemotzt habe, weil ich ein absoluter Morgenmuffel war. Und eines Tages habe ich gesagt: Herr, das geht hier nicht so weiter. Das war nach diesem Film. Und ich sagte: Kannst du aus mir, Morgenmuffel, einen Menschen machen, der morgens aufsteht und freundlich sein kann und den Menschen, den Kindern und der eigenen Frau dementsprechend in der Liebe Gottes begegnen kann. Kannst du das? Und ich habe Gott darum gebeten. Und innerhalb von wenigen Tagen hat Gott in mir etwas bewirkt. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, eine andere Wahrnehmung. Morgens bin ich aufgewacht und ich habe an meine Kinder gedacht und ich habe an meine Frau gedacht, aber ich habe sie nicht mehr angemuffelt. Meine Frau begleitet mich oft auf meinen Reisen. Wenn sie jetzt heute dabei wäre, dies auf einer Frauenfreizeit, dann könnte sie euch das bestätigen, dass Gott etwas bei mir Entscheidendes getan hat, innerhalb von Tagen. Darf Gott an deine Persönlichkeit? Darf Gott das, was du vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre als völlig normal mit dir herumträgst, darf er das verändern? Darf er aus dir einen Mann oder eine Frau der Liebe machen? Das ist deine Entscheidung. Und wenn du ihm dieses Recht gibst, Gott kommt immer, er kommt nie ungefragt in dein Leben. Dann habe ich in der Bibel folgenden Vers gelesen. Und den habe ich schon bei Hochzeiten gelesen und auch darüber gepredigt. Aber ich hatte ihn nie verstanden. Und da war ich ja jetzt mittlerweile schon fast 40 Jahre alt. Habe ich nie verstanden, was hier steht. Lest mal, was hier steht. Ohne Liebe bin ich nichts. Du kannst ein Haus haben, du kannst spenden, du kannst Millionär sein, du kannst Milliardär sein und die Hälfte deiner Milliarden bis zum Lebensende spenden. Du kannst alles machen. Aber wenn du nicht die Liebe Gottes auslebst, dann sind wir in Gottes Augen nichts. Und das hat mich total geschockt. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelzungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder wie ein dumpfer Paukenschlag. Aber das geht ja doch. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und Berge versetzen, würde ich Papst sein oder was weiß ich, der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Es geht noch weiter. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Und da fiel es mir, ich kann euch das gar nicht sagen, wie leid das mir getan hat, dass ich alle die Tage, die ich nicht in der Liebe Jesu verbracht habe, die waren mir plötzlich eine Last. Und hat gesagt, Herr, kannst du aus mir einen Menschen der Liebe machen? Geht das? Der liebevoll jeden Tag mit all seinen Mitmenschen umgeht? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Und ich habe Gott darum gebeten. Und meine Frau hat es als Erste gemerkt. Und meine Kinder haben es auch gemerkt. Und meine Gemeinde hat es auch gemerkt. Und meine Nachbarn haben es auch gemerkt. Da ist etwas passiert. Und ich lade euch ein, wenn ihr ein Mensch der Liebe werden wollt, das genau als Gebetsanliegen Gott zu sagen. Genau da, an die wunde Stelle, Jesus mal heranlassen. Und dann so eine Karte auszufüllen. Und ich werde für dich beten im Namen des dreieinigen Gottes, dass du ab heute genau das tust, in der Liebe Jesu lebst. Stell dich vor, Jesus hängt am Kreuz, mit rostigen Nägeln daran geschlagen. Und was tut er als allererstes? Er betet zum Gott, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kann das. Er ist so voller Liebe, dass ihn selbst die ungeheuren Schmerzen nicht davon abhalten, als erstes für die römischen Soldaten zu beten, die ihn da ins Kreuz genagelt haben. Und was wird Gott im Himmel wohl getan haben? Der wird sofort das Gebet seines Sohnes erhört haben. Und er wird sofort die Schuld dieser Soldaten erlassen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. So, wie ist mit uns? Ich habe hier eine Flasche Mineralwasser. Und wenn ich die jetzt hier zerdeppern würde, mache ich nicht, hier so richtig draufhauen würde, was würde dann rauskommen? Wasser. Was kommt denn raus, wenn man uns nur so ein bisschen ankratzt, ein bisschen mobbt, irgendwie uns dumm anguckt oder schlecht über uns redet oder gar irgendwie falsche Wahrheiten über uns verbreitet? Wenn man bei uns irgendwas gegen uns sagt, was unter die Gürtellinie geht, was kommt dann bei uns raus? Und da habe ich festgestellt, bei mir kommt raus zurückschlagen, Rache nehmen, irgendwie es einem heimzahlen, aber keine Liebe. Kann Gott aus uns einen Menschen der Liebe machen? Da kommt eine Frau zu mir, sie hat eine Tochter, die ist 16 Jahre alt. Und sie kommt zu mir und weint und sagt mir Folgendes. Meine Tochter ist selbst, als sie 12 Jahre alt ist und in die Pubertät kam, hasse ich meine Tochter. Und sie hasst mich. Kein Tag ohne Streit. Kein Tag ohne böse, nicht wertschätzende Blicke. Nur Stress. 4 Jahre lang. Dann habe ich gesagt, okay, willst du das so weitermachen? Noch ein paar Jahre, bis sie durch die Pubertät durch ist? Oder nein, sagt sie, ich möchte das gerne ändern. Darf Gott dich so verändern, dass du ab heute deiner Tochter in der Liebe Jesu begegnest? Darf er das? Gibst du ihm das Recht dazu? Wieder alle Erfahrungen der letzten Jahre. Dann sagt sie ja. Dann habe ich für sie gebetet und sie zurückgesandt in ihr Haus zu ihrer Tochter, dass sie ab heute ihrer Tochter in der Liebe Jesu begegnet. Und 14 Tage später kommt ein Anruf von ihr, dass ein Wunder geschehen ist und dass sie sich vollständig versöhnt haben. Und das ist eine radikale Umkehr in ihrem Umgang miteinander gegeben hat. Kann Gott das? Wir haben vorhin gesungen, er macht wunderbar. Ja, natürlich, theoretisch schon. Aber macht er sie auch in der Praxis wahr? Oder ist unser Verstand, der sagt, das ist nun mal so, das kriegen wir nicht mehr hin und meine Ehe, die ist ohnehin Materie am letzten, da kann auch Gott nichts mehr dran ändern. Trauen wir ihm zu, dass er in unser Leben eingreift? Für alle, die in Beziehungen leben oder verheiratet sind, bitte mal aufpassen. Die Frauen passen von alleine auf, die Männer bitte auch. Wenn eure Ehe so aussieht, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag füreinander sorgend und aufeinander achtend, dann macht weiter so. Wenn eure Ehe so aussieht, man teilt Tisch und Bett und Kühlschrank, aber der kalte Wind ist eingezogen, man hat sich immer weniger zu sagen, oder wenn man sich was sagt, wird immer mehr gestritten, dann geht doch zu Jesus. Dann lasst euch doch neu für eure Beziehung, für eure Ehe segnen. Da muss man doch nicht warten bis zur Silberhochzeit. Sondern er möchte permanent das tun, was er bei der Trauung gemacht hat, nämlich euch segnen, euch leiten und führen. Und wo ihr es nicht hinbekommt, muss nachjustiert werden. Dann lade ich euch als Ehepaar ein. Lasst für euch als Ehepaar beten, dass Gutes in euer Leben kommt. Und wenn eure Ehe so aussieht, eigentlich nur noch auf dem Papier bestehend, vielleicht um der Kinder willen bleibt man noch zusammen oder um der Leute willen, egal, dann bitte ich euch, tut alles, was in eurer Kraft steht, um eure Ehe zu erhalten. Lasst euch nicht von den Lügen dieser Welt anstecken, die euch sagen, wenn ich meinen Mann los bin, dann kommt ein paar Wochen später der nächste Prinz auf dem Schimmel um die Ecke geritten und dann ist alles gut, da wird alles besser. Das ist Lüge. Das ist nur Verführung und Lüge. Tut alles, dass ihr vor Gott und vor Menschen mit erhobenem Haupt und mit ehrlichem Herzen dastehen könnt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Team F. Ich habe gerade ein Ehepaar zu Team F geschickt, die seit 30 Jahren eine schlechte Ehe führen. Und die aneinander leiden. Und jetzt sind sie zu Team F gefahren und sie wohnen jetzt wieder zusammen und wagen es neu mit Begleitung ihre Ehe zu führen. Tut alles, was ihr könnt. Darum bitte ich euch von ganzem Herzen. Möchtest du ein Mensch der Liebe werden? Kann Gott mich so ändern, dass ich ab heute meine Frau, mit der ich 30 Jahre Stresserfahrungen gehabt habe, dass ich sie dennoch in der Liebe Jesu lieben kann? Ja, das geht. Wenn ihr das wollt. Nicht die Veränderung immer von dem anderen erwarten, sondern ich selber möchte sie gerne bringen. Und das Dritte sind meine Worte. Ich bin ja ein Vielredner. Und unsere Worte, deine Worte entscheiden jeden Tag über die Qualität deines Lebens. Was habe ich für Witze erzählt? Ich konnte 1000 Witze locker hintereinander erzählen, ohne Atem zu holen. Partylöwe und Überspruch auf Lager und irgendwelches dummes Zeug, frauenfeindliche Witze. Was hatte ich alles in meinem Kopf? Und habe ich gemerkt, Mann, mit meinem Mund habe ich so viel kaputt gemacht bei meinem eigenen Sohn. Herr, kannst du aus mir einen Mutmacher machen, statt einen Miesmacher? Kannst du aus mir einen Mutmacher machen, statt einen Sprücheklopfer? einem, guckt euch die ganzen Kabarettisten an, wie sie über die Bühne huschen und sich selbst dabei total super finden, wie sie andere Leute runtermachen und klein machen und sich über sie lächerlich machen und wir lachen vielleicht sogar noch mit. Aber Gott möchte Mutmacher. Und da habe ich Gott gebeten, aus meinem mir einen Mutmacher zu werden. Jedem Menschen, dem ich begegne, nur das zu sagen, was ihm wirklich hilft. Und dann las ich auch noch wieder einen Vers aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Und auch hier ging es mir so, ich glaube, ich habe den noch nie gelesen. Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Nochmal, wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, die uns und unser Leben vergiftet. Ja, das wissen wir. Aber wie kriegen wir unsere Zunge in den Griff? Ich stehe am Grab einer Frau aus der Gemeinde und ihre 60-jährige Tochter, nachdem ich fertig war, geht nach vorne, steht am Grab, ich stelle mich neben sie und sage, bitte schmeiß deinen Groll gegen deine Mutter mit ins Grab und lass die Totengräber es zubuddeln oder ihn zubuddeln. Ich kann nicht. Und fängt an zu weinen. Am Grab ihrer Mutter. Was war passiert? Ihre Mutter, die fromme Frau, ich sage nicht gläubig, ich sage nur fromm, hat ihrer nichtgläubigen Tochter mit 12 und mit 16 Jahren zweimal den gleichen Satz gesagt, im Streit. Ich hätte dich nach der Geburt gleich in den Rhein werfen sollen. Und jetzt heult da die 60-jährige Frau, weil sie nicht verarbeiten kann, was ihre Mutter ihr in ihrem Leben gesagt hat und nie korrigiert hat. Was kann man mit Worten für Unheil anrichten? Was, wie zerstörerisch kann es sein? Wie vielen Männern wurde gesagt, aus dir wird sowieso was, du nie was, du kriegst es sowieso nicht hin im Leben. Lass mich mal ran, du hast zwei linke Hände und dann kommt das irgendwann im Leben hoch und dann wird vielleicht mal jemand arbeitslos und dann kommt das wie ein Fluch im Leben hoch. Gott möchte, dass wir Mutmacher werden, das hat mir Gott ganz klar gesagt. Ich möchte ein Mensch werden, der allen anderen Menschen, und das kann ich nur mit der Kraft Gottes, Mut macht. Ihn aufbaut. Nur noch Dinge sagen, die ihm nicht schaden. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, auch nachher hier nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Dazu braucht es die Kraft des lebendigen Gottes, die Dynamis. Dazu braucht es den Heiligen Geist, der dich neu füllt und dir neue Kraft in dein Leben gibt. Das überspringe ich mal. Und das vierte war mein Glaube. Ich war ja schon Christ. Ich war ja schon Pastor. Also Glaube ist geil. Und geglaubt habe ich schon seit meinem 12. Lebensjahr. Aber wie wertvoll Glaube ist, das habe ich auch erst viel später, nämlich damals, als der Film erschien, verstanden. Lest mal, was da in der Bibel steht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Mein ewiges Leben hat mit 12 Jahren begonnen, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe. In dem Moment bin ich vom geistlichen Tod zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Wenn ich mit einem Tag nach meiner Bekehrung gestorben wäre, wäre ich im Himmel gewesen. Und wenn ich heute Nacht gestorben wäre, wäre ich im Himmel gewesen. Und da geht es mir gut, das ist super. Das ist das Ziel meines Lebens. Das ewige Leben ist nicht irgendein frommer Abschluss eines wirklich wichtigen irdischen Lebens, sondern es ist die Vollendung. Es ist das Größte, dass nach den paar Jahren, die wir hier leben, ein ewiges Leben auf uns wartet. Und was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist ausschließlich mein Vertrauen, mein Glaube in Jesus. Nicht deine Werke. Nicht deine frommen Werke, sondern nur, dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir vertrauen. Und wenn du das noch nie gesagt hast, dann bist du eingeladen, heute Morgen das auch zu tun. Das einfach Jesus zu sagen. Ich erkläre gleich, wie einfach das gemacht ist. Noch ein Vers zu dem Thema Glaube. Euer Glaube wird sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ihr Lieben, die Kirche kann gute Dinge tun, katholisch, evangelisch. Die Kirche, Gemeinde, freie evangelische Baptisten, wie sie auch alle heißen, alles gut. Aber das Entscheidende ist nicht die Kirche. Die Kirche rettet dich nicht. Das Entscheidende ist mein Glaube, mein Vertrauen in Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, der begraben wurde, der auferstanden ist und der für dich lebt. Und ich lade dich ein, wenn du da keine Klarheit hast in deinem Leben, sei eine Frau, sei ein Mann und bring Klarheit in das Leben. Manchmal muss man sich im Leben entscheiden, in welche Richtung man möchte. Als ich vor 36 Jahren meine Frau kennenlernte, das heißt, ich kannte sie schon 5 Jahre, und dann kam sie zu mir und weinte und sagte, sie hätte sich in mich verliebt. Ich war Jugendleiter und sie war Mitarbeiterin. Und dann habe ich sie gefragt, okay, also ich war ledig. Dann habe ich gesagt, willst du mich heiraten? Sagt sie, ja. Kommst du mit mir auf die theologische Ausbildung? Sagt sie, ja. Also auch wenn Gott uns, ich habe keine Ahnung, was Gott mit mir vorhat, wenn er uns nach Afrika schickt als Missionare, kommst du dann auch mit? Sagt sie, ja. Ja, dann können wir heiraten. Halbes Jahr später haben wir geheiratet. Meine Gefühle kamen in den Monaten bis zur Hochzeit nach. Aber ich habe ihr ein Ja gesagt, ohne dass ich in sie verliebt war. Ich kannte sie allerdings so gut, dass ich wusste, da kann ich eigentlich keinen Fehler machen. Ja? Du musst zu Gott ein Ja sagen, ohne alle Fragen geklärt zu haben, die man klären muss. Ohne alles in der Bibel zu wissen, ohne die Frage, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Die musst du noch nicht geklärt haben. Die wirst du vielleicht nie klären können in deinem Leben. Aber du darfst dein Vertrauen auf Jesus setzen. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist unser guter Hirte. Er ist der, der unsere Schuld vergibt. Er ist der, der uns immer wieder nahe ist und immer wieder vergibt. Du bist herzlich eingeladen. Wie geht das? Nun, ein Pilot stürzt ab über den brasilianischen Dschungel. Und er kann sich retten und schlägt sich mit der Machete durch den Dschungel durch. Und das geht über Stunden so und er sieht nicht einen Pfad, ein Haus, eine Straße, nichts. Und dann kommt plötzlich ein Eingeborener aus dem Dschungel raus und macht ihm so ein Zeichen, komm, folge mir. Ich weiß, wo es lang geht. Er rennt ihm hinterher. Es wird Nacht, es wird wieder Tag, er ist völlig erschöpft. Er reißt den Eingeborenen rum und sagt, du hast doch selbst keine Ahnung, noch nicht mal einen Trampelpfad haben wir hier gefunden. Und dann sagt der Eingeborene, nur dass der Amerikaner ihn nicht verstehen kann, weil er eine andere Sprache spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe Ahnung, ich garantiere dir in Person, dass ich weiß, wo ich bin. Ich bin der Weg, ich belüge dich nicht, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn du mir vertraust, dann wirst du das ewige Leben gewinnen. Und da muss sich der Amerikaner entscheiden, ob er diesem Eingeborenen vertraut oder ob er umkehrt und mit sich weiter alleine durch den Dschungel des Lebens schlägt. Und das möchte Gott von uns, dass wir seine Einladung annehmen. Wie tun wir das nun? Indem wir ihm vertrauen. Alle, die an mich glauben, sagt Jesus, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Wisst ihr, es ist schön, wenn man in der Kirche ist. Es ist schön, wenn man an etwas glaubt. Aber Gott möchte viel mehr. Er möchte, dass du ein Kind dieses Gottes wirst. Und vielleicht ist heute so ein heiliger Moment, wo du deine Fragen und deine Unsicherheit und deine Zweifel einfach mal zurücklässt und es wagst, diesen Schritt des Glaubens zu gehen. Jeder, der ihm vertraut, hat das Recht, ein juristisch verbürgtes Recht, ein Kind Gottes zu werden. Von dem Moment an, wo ich mit Gott kontakte und ihn in mein Leben einlade. Wie macht man das? Also, wenn ich das tue, dann komme ich in Verbindung mit meinem Vater im Himmel. Und dann bekomme ich die Dinge, die mir niemand anderes gibt. Bei ihm finden wir Geborgenheit, Frieden, Sicherheit, dass ich gerettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Und die Gewissheit, ich gehöre jetzt schon ins Hause meines Vaters. Das ist die beglückendste Erfahrung meines Lebens. Nichts war größer, nicht meine Hochzeit, nicht meine Kinder, gar nichts. Die beglückendste Erfahrung meines Lebens. Gott hat mich angenommen. Und ich habe das im Nachhinein nochmal tief verstanden, was das bedeutet. Ich darf auch als erwachsener Mann bei Gott ein Kind sein. Ich muss nicht alles hinkriegen. Ich darf mal auf die Nase fallen. Und Gott nimmt mich ernst und Gott wird mir niemals mehr seine Kindschaft aufkündigen. Das hat mich froh gemacht. Das hat mich froh gemacht mit 12 Jahren, aber es hat mich auch nochmal froh gemacht mit 35 Jahren. Zu verstehen, wie sehr mich der Vater im Himmel liebt. Es geht nicht darum, ob ich irgendetwas anerkenne. Es geht darum, ob Jesus in meinem Herzen lebt und ob er der gute Herr meines Lebens ist. Wie komme ich dahin? Nun, indem ich eine Entscheidung treffe. Eine Entscheidung zu treffen ist in geistlichen Fragen für Männer oft sehr schwierig. Für Frauen nicht ganz so, aber für Männer oft sehr schwierig. Ja, ich möchte mich von Gott verändern lassen. Ja, ich möchte ein Christ werden. Ja, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte diesem Gott sagen, ich brauche dich, ich lade dich ein in mein Leben. Das sind sehr persönliche Worte. Und die kriegen wir oft noch nicht mal bei unserem Ehepartnern hin. Jetzt sollen wir die vor Gott aussprechen. Aber genauso ist es. Wir können mit einem einfachen Gebet Gott in unser Leben einladen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Dafür habe ich diese Karte hier mitgebracht. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der bittet dich, als einer von 7,5 Milliarden Menschen in diesem Augenblick ein Kind Gottes zu werden. Er lädt dich ein. Er klopft an deine Herzenstür an. Und er klopft an und sagt, ich würde gerne in dein Leben treten, dein Leben teilen. Aber du musst mir die Tür aufmachen. Ich komme nicht ungewollt und ungefragt. Ich trete niemals deine Lebenstür ein. Ich kann dich nur bitten, mach mir die Tür auf, damit ich das Leben mit dir teile. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Und während des Liedes dürft ihr hier nach vorne kommen und dürft eure Gebetsanliegen nennen, euren Namen nennen. Und dann werde ich für euch beten und euch segnen im Namen Jesu. Und vielleicht habt ihr andere Dinge gehört heute Morgen, die ich angesprochen habe, zum Beispiel, ich will nicht nur bekehrt sein, sondern hingegeben. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Also ich habe mich bekehrt, ich bin Christ geworden. Aber das heißt noch nicht, dass man ein hingegebener Christ ist. Hingegebene Christen können was beten? Sie können beten, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Sie wissen, Gott ist gut. Sie wissen, Gott hat mich lieb. Sie wissen, auch wenn Schweres in mein Leben kommt, dieser Gott wird niemals über Nacht zu einem Fiesling mutieren. Er bleibt der Garant, die Beständigkeit in meinem Leben. Ich möchte mich auf den Namen Jesu taufen lassen. Ich möchte Mitglied einer Gemeinde werden. Ich möchte mich segnen lassen. Ich möchte Gottes Liebe mehr leben können. Oder wir möchten uns als Ehepaar segnen lassen. Ich möchte ein Mutmacher werden. Ich habe keine Ahnung, was Gott euch gesagt hat, aber ich habe die Gewissheit, dass er etwas gesagt hat. Und darum seid ihr herzlich eingeladen, und solch eine Karte auszufüllen, den Namen reinzuschreiben, das Gebetsanliegen, das da nochmal niederzuschreiben, in eure Bibel zu legen, damit das überprüfbar ist. So, und wisst ihr was, ihr Lieben? Ich bin 62 Jahre alt und ich bin ein echter Feigling, wenn es darum geht, im Dunkeln zu sein. Ich bin ein echter Feigling. Ich bin nachts nicht gerne allein zu Hause. Und wenn ich nachts in einen unbeleuchteten Stadtpark gehen soll, das geht gar nicht. Und schon gar nicht in irgendeinem Wald im Dunkeln. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin da echt feige. Aber ich habe vor etwas anderem noch viel mehr Angst. Und das ist das hier. Das ist die lange Bank. Wenn ihr ganz still seid Und das meine ich jetzt genauso, wie ich sage. Gott hat geredet. Das tut er immer da, wo sein Evangelium verkündet wird. Und jetzt kommt noch eine andere Macht hinzu. Jetzt geht da hinten die Tür auf, die Mutter mit dem Baby, die merkt das gar nicht. Und dann kommen hier die Dämonen herein und stellen hier eine lange Bank auf. Hier so in der Mitte und hier vorne vielleicht noch. Und die bitten euch, eure Anliegen zu vergessen und euch auf die lange Bank zu setzen. Hundertprozentig. Immer wenn Gott redet, kommt auch der Feind und will uns alles kaputt machen. Ich soll glauben, neu glauben, dass meine Ehe nicht endgültig aus ist. Ich soll glauben, dass Gott mich Spötter zu einem Mutmacher macht. Ich soll glauben, dass ich liebevoll umgehen kann mit meinem Nachbarn, mit dem ich mich seit 10 Jahren streite. Ich lade euch ein, lernt Jesus kennen und seine Macht. Und ich bete gerne für euch.